Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, viele von euch werden ihn kennen, diesen Satz Jesu, seit Kindertagen und vor allem in Kindertagen eingepflanzt in Kinderseelen, aber eben auch eingeschrieben über das Hauptportal dieses Doms, ins Bild gesetzt, unter Krüppeln, Versehrten und Verzweifelten auf ihrem Weg durchs Leben. Diese Kirche, keinesfalls barrierefrei erbaut, vollgestopft mit Kaiserherrlichkeit, prangt über den Lustgarten mit dem Heilandsruf Jesu. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ein Satz, der sich festgesetzt hat in kindlichen Herzen, im Kirchsprech auch. Wie ein Versprechen, das man nicht mehr los wird oder auch nicht loslassen will. Für meinen Geschmack ist der Heilandsruf ein bisschen zu oft gehört, von fromm Überzeugten ein wenig zu schnell gesagt, fast zu glatt geworden. Dabei ist er so schön. Allein das Wort erquicken. Ein Wort aus Luthers Sprachkunst, es klingt nach frischem Wasser, nach Aufatmen, nach neuem Leben. Und doch eben ein fremd gewordenes Wort, ein bisschen weich gezeichnet, so fromm, dass es zu fliegen scheint und mit der Welt und dem Leben nur noch von Ferne übereinstimmt. Was im Griechischen dasteht, ist nüchterner, anapauso. Ja, das hat was mit Pause zu tun. Ich will euch Ruhe geben, heißt das. Das ist weniger spektakulär, aber vielleicht ehrlicher. Denn wer müde ist, braucht vor der Belebung einen Ort, an dem er nicht mehr weiter muss. Aber fangen wir mit dem Anfang an. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach. So beginnt natürlich nicht das Matthäusevangelium, nicht die Erzählung vom Leben und Wirken des Heilands. Die beginnt einfacher, anschaulicher, mit der Geburt, mit der Berufung. Die erzählt von seinen Wundern und von der provozierenden Liebe, von seiner Botschaft kehrt um. Sie erzählt von Jüngern und ihrem Auftrag, genau das weiterzutragen, was Jesus angefangen und angesagt hat. Ubi Caritas. Wo die Liebe und Güte sind, da ist Gott. Weil Gott liebt. Und wo Gott ist, ist Liebe, wird Liebe, greift Liebe um sich. Bis dann im 11. Kapitel die Geschichte an diese Stelle kommt. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach. Ach was, sprach. Er betet. Laut, öffentlich. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, Weisen und Klugen, verborgen und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Jesus lobt Gott für das, was ihm wohlgefallen hat. Lobt Gott dafür, dass Gott nicht bei sich selbst geblieben ist, sondern von sich reden macht. Nicht in gesetzten Worten, sondern in Geschichten, in Bildern für einfache Gemüter. Er lobt Gott dafür, dass er bekannt wird im doppelten Sinn des Wortes. Erkannt und behauptet. Erkenntnis und Bekenntnis fallen in eins. Und so ist denn der Vers 27 der dogmatische Höhepunkt der Stelle. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Was muss das für eine himmlische Vater-Sohn-Beziehung sein? Also ich kannte meinen Vater nicht gut, nur flüchtig. Und ich habe ihn nicht vermisst. Viele andere wollten ihre Väter lieber nicht kennen. So viel Anspruch und Schläge und heute sagen wir toxische Männlichkeit. Und wieder andere vermissen ihre Väter schmerzlich, weil sie im Krieg geblieben sind, weil sie so viel arbeiten müssen und keine Zeit haben. Wie gut, dass wir heute dabei sind, die Beziehungen von Vätern zu ihren Kindern anders leben zu lernen. Ein Rollenvorbild, die Beziehung von Vater und Sohn im Himmel, Gott Vater und Gott Sohn. Ein Wachsen von Vätern an ihren Kindern, wie von Kindern an ihren Vätern. Ein Kennen durch und durch mit allem, was dazugehört, bei uns auch die dunklen Seiten, zusammengeschweißt durch das Band der Liebe, das wir den Heiligen Geist nennen. Wo die Güte und die Liebe ist, da ist Gott. Jesus weiß das und behält es nicht für sich, lebt es vor, erzählt davon, wem es der Sohn offenbaren will. Wem es der Sohn offenbaren will? Hier stocke ich ein wenig. Ein gefährlicher Satz. Einer, der hängen bleiben kann wie ein Stachel. Denn er klingt so, als hinge alles an einem fremden Willen. Als gäbe es da eine Instanz, die entscheidet, und wir stehen davor, wartend, hoffend, vielleicht bangend, werde ich gemeint sein? So klingt Macht. So klingt es, wenn über Menschen verfügt wird, at His Majesty's pleasure. Das heißt auf unbestimmte Zeit, ohne Anspruch, ohne Sicherheit. Und wir kennen das auch, nicht nur aus englischen Gerichtssälen, wo diese Formel zur Urteilsverkündung dazugehört. Wir kennen das aus der Welt, in der Leben davon abhängt, ob jemand entscheidet, ob jemand durchkommt, ob jemand bleiben darf. Leben ausgesetzt einem fremden Willen. Aber der Wille, von dem Jesus spricht, ist kein willkürlicher Wille. Es ist der Wille dessen, der den Vater nicht nur kennt, sondern ihm in Liebe aufs Engste verbunden ist. Und der uns sich selbst zeigt und so den Vater für uns. Wem es der Sohn offenbaren will, das heißt gerade nicht, du vielleicht, du eher nicht, sondern so wie Jesus ist, so wie er sich zeigt, so wie er ruft, so ist Gott wirklich und so ist Gott für dich. Jesus hält dich nicht fest in Ungewissheit. Er zieht dich hinein in Beziehung. Keine Verfügung über dich, sondern Hingabe an dich. Nicht auf unbestimmte Zeit, sondern kommt her. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. So möchte ich interpunktieren. Nicht kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nicht vor allem die, die mühselig und beladen sind. Nicht, falls ihr mal mühselig und beladen seid, sondern kommt her zu mir alle. Alle, alle, alle. Mit eurer Mühsal und eurer Last. Ich kann mir kaum eine größere Spannung vorstellen als zwischen diesem Heilandsruf Jesu und dem vorgestern in Kraft getretenen gemeinsamen europäischen Asylsystem GEAS. Die Zahlen der Asylsuchenden in Europa gehen seit 3 Jahren kontinuierlich zurück. Die Zahlen der weltweit auf der Flucht sich befindenden Menschen, es sind heute 122 Millionen, die Zahl der weltweit auf der Flucht sich befindenden Menschen steigt unaufhörlich. Die meisten sind Flüchtende im eigenen Land. Die nächstmeisten flüchten ins Nachbarland. Nur wenige. Wie gesagt, immer weniger machen sich auf den gefährlichen Weg nach Europa. Aber die Zahl derer, die auf diesem Weg ums Leben kommen, steigt Jahr um Jahr. Sie sehen hier vorne den Berg aus Rettungswesten. Davor stehen, wenn nicht das Chorpodest aufgebaut ist, Tische mit Namen, Todesdaten und Todesumständen. Leben, die zählen, die nicht verloren gehen sollen im Vergessen. Und draußen haben sie das Kreuz gesehen, aus denselben Westen, geformt unter dem Mosaik, unter dem alten Bild von Not und Heilung. Was sie heute nicht gesehen haben, sind die beiden großformatigen Banner draußen an den Gittern, die die Aktion beim Namen nennen, erklären, und das Rettungswestenkreuz und seine Aussage. Zweimal schon wurden in der letzten Woche diese Banner nächtens entfernt. Das ist der Versuch, die Toten noch einmal tot zu schweigen. Den Heiland mundtot zu machen mit seinem für manche anscheinend unerträglichen Heilandsruf: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Was heißt da Ruhe geben? Für wen gilt das? Für die, die noch unterwegs sind? Für die, die es nie geschafft haben? Für die, die wir nicht retten konnten? Wird es in unserem Mund zu einem Trostsatz, der zu schnell gesprochen wird, wo eigentlich Klage nötig wäre? Man kann den Heilandsruf missbrauchen. Man kann ihn über die Wirklichkeit legen wie eine Decke, die mehr zudeckt als wärmt. Das will ich nicht. Die Aktion beim Namen nennen, an der wir uns im Berliner Dom nun im 3. Jahr beteiligen, ist ein Ernstnehmen dessen, was Jesus hier sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Sie ist Widerstand gegen das Vergessen und gegen das Verschweigen. Und so stehen wir zwischen den Bildern, zwischen dem alten Wort über dem Portal und den neuen Zeichen in unserer Mitte, zwischen Verheißung und Wirklichkeit, zwischen Trost und Zumutung. Und wir hören diesen Satz neu: Kommt her zu mir. Bleibt nicht stehen, wo ihr seid. Findet euch nicht ab, sondern kommt in Bewegung, in Beziehung, in eine andere Wirklichkeit, ohne Raub, Plünderung, Gewalt, Asylum, in ein anderes Asyl. Die Mühseligen und Beladenen, die Belasteten und Unterjochten haben ihren Platz bei Gott. Das weiß Jesus vom Vater und das zeigt er uns. Darum lernt von mir, sagt er, Hingabe, Sanftmut, Demut. Es gibt eine alte Sehnsucht des Menschen, unberührt zu bleiben, nicht mehr getroffen zu werden von dem, was das Leben schwer macht, nicht mehr verletzt zu werden von Worten, nicht mehr erschüttert werden von Verlust, von Krankheit, von Schuld, nicht mehr verzweifeln über den Zustand der Welt. Die Philosophie hat dafür ein großes Wort gefunden: Unerschütterlichkeit. Die Stoa hat sie geübt. Die innere Freiheit, die sagt, das alles darf mich nicht mehr erreichen. Und man versteht diese Sehnsucht. Wer wollte nicht gern feststehen, wenn alles wankt? Wer wollte nicht gern bei sich bleiben, wenn das Leben zieht und reißt? Aber Jesus sagt nicht, werde unberührt. Werde hart. Zieh dich zurück aus dem, was dich trifft. Nein, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. So werdet ihr Ruhe finden. Ruhe entsteht durch Nähe. Ruhe entsteht nicht durch Abwehr des Lebens, sondern durch Getragenwerden im Leben. Die Ruhe, die Christus gibt, verspricht nicht Schutz vor jeder Last. Sie verspricht das gemeinsam getragene Joch. Bleibt also ins Leben verwickelt. Bleibt unterwegs. Bleibt nicht außerhalb der Lasten dieser Welt. Ihr bleibt nicht allein darin. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.